Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von SDS auf KTV, wie immer mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Pater Karl, Papst Franziskus ist ins Haus des Vaters eingegangen. Er hat sich ja den Namen Franziskus gegeben und dieser Name ist Programm. Der heilige Franziskus, der die Kirche erneuern wollte oder erneuert hat, durch ein radikales Leben nach dem Evangelium, auch in Armut. Papst Franziskus ist auch in diesem Stil dem heiligen Franziskus nachgefolgt. Das hat man auch äußerlich wahrgenommen. Er ist mit einfachen Straßenschuhen unterwegs gewesen. Er hat einen Kleinwagen als Papamobil gehabt. Er hat äußeren Pomp, wenn es irgendwie ging, abgelehnt. Und er hat nicht im apostolischen Palast gewohnt, sondern im Gästehaus Santa Marta.
Ja, also vielleicht darf ich ein bisschen weiter ausholen, ja, weil wir haben ja in der Kirche zwei Dimensionen. Das eine ist die petrinische und das andere ist die johannäische. Also hierarchische Kirche durch Leitung, durch Bischöfe, Papst und so weiter. Und dann haben wir auch diese charismatische Dimension, die sich ab dem 4. Jahrhundert durch Gründung von Orden und Bewegungen auszeichnet. Also die Orden waren immer eine Ergänzung zu dieser hierarchischen petrinischen Kirche, also zur Bischofskirche kann man sagen, ja, unter den Bischöfen, aber doch viele Orden auch mit eigenen Strukturen. Im Mittelalter mein Orden, die Zisterzienser, in Heiligenkreuz haben wir das Doppelkreuz auf dem Kirchturm, um zu zeigen, wir sind direkt dem Papst unterstellt und nicht dem Ortsbischof. Ja. Also das heißt, diese Kirche, diese charismatische Kirche, ach, die Jesuiten, nicht? Also auch von diesen Ordensgründern ist ja nie jemand Bischof geworden. Ja? Also das war der heilige Benedikt, der heilige Bernhard, der heilige Franziskus, der heilige Dominikus, der heilige Ignatius, die waren alle nicht Bischöfe. Ja? Der einzige Alfons von Liguori bei den Redemptoristen, den hat man später dann zum Bischof gemacht. Also auf jeden Fall diese Ergänzung jetzt eben, das durch das Charisma eines Ordens, einer Bewegung, eben jetzt zur hierarchischen Kirche, die für die Spendung der Sakramente, für die Pfarren, für die Ordnung der Kirche zuständig ist. Und dann haben wir plötzlich das Phänomen, weil bei Benedikt, das war auch Ordensgründer, aber da waren wir schon gewohnt, ja, dann haben wir das Phänomen, dass ein Jesuit gewählt wird, ja, also ein Orden, der noch nie einen Papst gestellt hat und der manchmal im Konflikt auch mit der hierarchischen Kirche gelegen ist, im 17., 18. Jahrhundert. Und dann kommt plötzlich ein Papst, der aus Argentinien, und der nimmt sich den Namen von dem mittelalterlichen Obercharismatiker, ja, dem heiligen Franziskus, nicht? Also der damals eine Bewegung gegründet hat, die völlig gegen diese reiche und verweltlichte Kirche auch, die im Widerspruch gestanden ist. Er hat natürlich die Bewilligung vom Papst bekommen, das ist auch dargestellt am Lateran, da ist ja außerhalb der Papstkirche, ist dort diese Bronzestatue des heiligen Franziskus. Aber der Inbegriff der charismatischen Kirche, einer Bewegung, der franziskanischen Bewegung, die auf der Seite der Ärmsten, der Schwächsten, der Ausgegrenzten jetzt eben sein, die total missionarisch ist. Der Franziskus ist ja auch ins Heilige Land gegangen. Ohne die Franziskaner wäre die Welt nicht katholisch. Ja, also wer hätte sich das Christentum nicht so ausgebreitet? Das erlebe ich ja in der Weltmission und so weiter. Und da kommt eben ein Papst, ja, also Nachfolger des heiligen Petrus, und gibt sich den Namen des Poverello. Also schon das bringt eine gewisse Spannung, ja, in der Person jetzt eben zum Ausdruck, die wir bei Franziskus auch gesehen haben. Ja, man hat ja das Gefühl, er möchte das Hierarchische, Petrinische auch in den Ausdrucksgestalten jetzt eben runterfahren. Einfachheit, Schlichtheit. Er ist vor dem Weißen Haus ist er vorgefahren mit einem einfachen kleinen Fiat und so weiter. Also das war etwas, was man auch irgendwie eine Spannung oder eine Dialektik in einer Person vereint, ja, die man ein bisschen jetzt eben auch begreifen muss. Aber natürlich, sein Anliegen hat er dadurch sehr klar zum Ausdruck gemacht, weil Franziskus ist genau der Heilige, der jetzt eben im geflickten Bettelgewand jetzt eben auf der Seite da und für die Ärmsten und Armsten da sein möchte. Für mich war das immer sehr gut, einen solchen Papst jetzt zu haben, die letzten Jahre, wo ich für Missio zuständig bin, weil genau das unsere Aufgabe ist, für die Ärmsten und Schwächsten auf der ganzen Welt in der Kirche da zu sein.
Was bleibt von Papst Franziskus? Da kann man jetzt ganz viele Themen aufmachen. Machen wir mal ein Thema auf, wenn man Menschen fragt, auch Leute, die distanziert sind, kommt oft, das war ein Papst aus dem Volk und für das Volk. Er hat viel für die Armen getan. er kannte das Leben, er wusste, was die Leute auch durchmachen, auch die, die ringen im Leben, was das Materielle betrifft zum Beispiel. Und die Stimmen weltweit aus der Politik, die jetzt zu vernehmen sind, die sprechen ja auch von einem Anwalt der Armen, von einem Anwalt für die Menschen, die weniger Glück haben im Leben, Anwalt der Menschlichkeit, als Stimme für die Schwächsten der Gesellschaft wird er geehrt. Also summa summarum, Papst Franziskus, ein Papst auf der Seite der Ausgegrenzten.
Ja, und ein Papst eben aus dem Teil der Weltkirche, der heute der stärkste und wichtigste ist, weil die Kirche boomt in den armen Ländern. Sie boomt dort, wo es keine soziale Absicherung gibt, keine medizinische Versorgung, wo es keine Schulbildung gibt und so weiter. Und die Kirche ist weltweit der größte Global Player. Und wir in Europa in unserer Selbstverliebtheit, und ich muss auch sagen mittlerweile, ich bin jetzt 8 Jahre für die Weltmission zuständig, wir sind sowas von präpotent in Europa. Wir glauben immer noch, dass wir der Nabel der Welt sind, aber die Weltkirche ist inzwischen eine globalisierte Kirche des Südens geworden. Und dann ist ein Papst gekommen, wie das übrigens der Vatikanist John Allen schon in einem Buch 2009 vorausgesagt hat. Dann wurde 2013 ein Papst gewählt, wo man dann die ersten Bilder, die ich von ihm gesehen habe, war als Erzbischof von Buenos Aires, in den Slums, in den armen Vierteln von Buenos Aires, einer Mega-Millionen-Metropole, die Messe feiert bei den Leuten dort, wie er durch die Favelas zieht mit dem Allerheiligsten und so weiter, wie er in einem Stadion eine Kinderkatechese dort hält, in den Vororten von Buenos Aires. Also eine Kirche, die auch heute dann den Hauptteil auch ausmacht, die sich sozial in der Nächstenliebe ganz konkret jetzt eben engagiert. Und das hat man bei Papst Franziskus irgendwie hier in Europa nicht ganz verkraften können. Natürlich auch dieser Anachronismus, dass er natürlich Nachfolger eines Papstes war, der aus Polen und Nationalsozialismus und Kommunismus widerstanden ist, also der dieses starke Petrinische natürlich ausgedrückt hat, Johannes Paul II., ein Philosophen- und Theologenpapst, der vom Feinsten, den wir in Benedikt dem 16. jetzt eben hatten, wo der jedes Wort auf die Waagschale gelegt hat, der reden konnte wie gedruckt, ja, also seine Reden konnte man 1:1 in Büchern veröffentlichen, weil der Mann so hochintellektuell war, ich weiß nicht, mit einem Dutzend Doktorate und Ehrendoktorate und so weiter. Und dann kommt eben der Papst aus dem Süden, aus Argentinien, und bringt jetzt eben diesen Fokus, diese Option für die Armen, ja, die eine Grundoption des Wirkens Jesu ist, bringt die jetzt eben als Papst in die Öffentlichkeit, nimmt den Namen des Poverello an. Also das war wirklich eine Zäsur auch in der Papstgeschichte. Und ich bin sicher, dass es auch bleiben wird, weil die Kirche ist heute eine Kirche im globalen Süden. Sie ist eine Kirche, die dort jetzt eben wächst, wo zwischen Nächstenliebe und Sakramenten kein Platz dazwischen passt. Nicht eine kultisch ritualisierte Kirche, das ist gut, dass wir das haben. Ich bin sowas von fromm und ich liebe die Liturgie und so weiter, aber ich sehe, dass in Afrika die Liturgie fromm und würdig gefeiert wird, ohne dass man jetzt eben die Liturgie zum Eigentlichen und Einzigen macht. Weil am Ende jeder Messe heißt, raus mit euch, ite missa est. Ja? Geht und verkündet das Evangelium, kümmert euch um die Armen und Schwächen. Und das war eben Papst Franziskus. Diese beiden Dimensionen haben wir bei ihm gehabt. Aus der Kirche raus, für die Ärmsten und Schwächsten da zu sein.
Dass er sich so für die Armen eingesetzt hat, hat er ihm den Vorwurf eingebracht, er sei Kommunist. Da hat er geantwortet, ich bin kein Kommunist. Das steht im Evangelium so. Und es sind ja schon allein diese Worte, selig die Armen. Pater Karl, bring mal ein paar Beispiele, wie Papst Franziskus Menschen, die am Rand sind, die ausgegrenzt sind, ins Zentrum gerückt hat. Ganz am Anfang gleich das Thema Migranten, Flüchtlinge. Die erste Reise außerhalb des Vatikans hat ihn ja nach Lampedusa geführt im Sommer 2013. Damals hieß es ja, 20.000 Menschen sind bei der Überquerung des Mittelmeeres oder beim Versuch schon gestorben. Und es war Papst Franziskus wichtig, eben nicht nur dorthin zu reisen, sondern auch Flüchtlinge zu treffen, mit ihnen zu reden und nicht nur über sie zu reden. Und bei uns ist ja dann das ganze Thema so aufgeschlagen, dass es hieß, Papst Franziskus sagt, jedem Land Flüchtlinge aufnehmen, das müsste, das hat er schon gesagt, aber er hat auch gesagt, jedes Land muss selber entscheiden, wie viele Flüchtlinge es aufnehmen kann, weil es geht nicht um Aufnahme, es geht auch um Integration, dass die Zugang zur Bildung haben, Zugang zur Arbeit haben und dass es auch sicher bleibt im Land.
Also die Akzentsetzung war massiv und sehr eindeutig. Ja, und die Vorwürfe kann man irgendwie verstehen, weil wir mittlerweile die Folgen sehen, wo das nicht geordnet wird. Und das funktioniert einfach nicht. Wir haben eine sehr rasche Islamisierung auch, weil bei uns hier in Zentraleuropa, in Mitteleuropa, ist die Migration vor allem jetzt aus dem islamischen Osten gekommen. Ja, und nicht nur wegen der Kriegseinwirkungen in Syrien. Das muss man ganz nüchtern sagen. Jetzt sind plötzlich hier in Wien oder in Österreich alle schockiert und überrascht, ja, weil wir in den Wiener Schulen, das kam kurz vor Ostern, nicht die Statistik der Stadt Wien, 41% muslimische Kinder haben in den Volks- und Mittelschulen und nur mehr 17% katholische Kinder. Das heißt also, wir sind inzwischen die Minderheit und das wird sich so fortsetzen, nicht? Also das sind Themen, die man einfach auch rationalistisch, und da hast du ganz recht, also er hat immer auch, das war eigentlich sehr ausgewogen, was er gesagt hat. Also ich glaube, dass dieser Appell bleibt und bleiben muss, ja. Christen kümmern sich um alle, die in wirklicher Not sind. Aber die große Frage ist, ist es wirkliche Not? Oder ist es nur jetzt eben eine Form von Migration, wo es nur um Optimierung jetzt eben sozialer Verhältnisse geht? Also da funktionieren ja unsere Asylgesetze mittlerweile in Europa nicht mehr. Das muss man ganz offen sagen. Und wir bekommen dadurch wirklich gesellschaftliche Krisen. Man sieht auch, welche Parteien dadurch jetzt eben wachsen. Und Dinge, die vor in den 70er Jahren noch selbstverständlich werden, werden jetzt eben beschimpft und so weiter. Also da ist ein Bruch in unserer Gesellschaft auch geschehen. Aber ich sage noch einmal, der Papst ist nicht schuld daran. Die katholische Kirche ist nicht schuld daran, weil wer sollte sonst zur radikalen Nächstenliebe jetzt eben auffordern, als eben der Nachfolger des heiligen Petrus ist, der eben jetzt hier steht, um den zu vertreten auch in die Welt hinein, der aufgerufen hat zu einer hingebungsvollen Nächstenliebe. Und ich war in Pakistan, wo die Christen der letzte Dreck sind, entrechtet, verfolgt, umgebracht und so weiter, ausgegrenzt und so. Und dort sind's die Christen, ja. Der Merwin Lobo, Nachfolger von der Ruth Pfau, die dann zum Beispiel jetzt eben Pflegeheime für afghanische Migranten dort betreiben. Die Christen kümmern sich um die Muslime, ja, die in Not sind, um die sich dort niemand kümmern würde. Das ist für mich Christentum. Das ist echtes Christentum. Und das muss bleiben vom Papst Franziskus. Aber dass hier jetzt eben eine Justierung erfolgen muss und dass er das auch immer gesagt hat, dass Integration das Entscheidende ist und dass Migration jetzt eben nicht betrieben werden kann nach dem Motto kommt alle und so weiter und so fort. Also das ist ein Thema, das wirklich justiert werden muss. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch gemacht werden müssen, ja, weil sonst gesellschaftliche Brüche kommen, die Europa nicht überleben wird.
Zu diesem Thema gehört auch sein Lehrschreiben Laudato Si, sein Lehrschreiben über Ökologie. Und das hatte eigentlich zwei Richtungen. Einerseits, dass wir alle umdenken müssen im Umgang mit unserer Schöpfung. Es ist diese eine Welt, die wir haben, auf der wir leben, und die dürfen wir nicht zerstören. Wir zerstören unsere Lebensgrundlage. Auf der anderen Seite hat er immer dazu auch diesen Gedanken gebracht, eine Verminderung von Umweltverschmutzung und Belastung der Schöpfung, wenn ich es mal so sagen würde, hätte auch zur Folge Bekämpfung von Armut, weil es sind die Armen, genau, die vor allem unter diesem ganzen Thema für Umweltverschmutzung leiden. Und das würde auch die Flüchtlingsbewegung eindämmen. Auch ein großes, ja, Thema, was er immer angesprochen hat.
Laudato Si hat ja eine so unglaublich positive Zustimmung jetzt eben gefunden. Und ich unterrichte theologische Anthropologie an unserer Hochschule, und viele Passagen dort sind einfach sensationell, weil oft ja halt weil Ökologie ja ausgespielt wird, so als wäre, wie soll ich sagen, der Mensch Feind der Natur. Und das hat man überhaupt nicht. Also das, was Drebermann vorausgesagt hat, der ja in seiner ganzen Abweichung jetzt eben vom Eigentlichen, also doch ein genialer Analytiker immer war von zeitgeistigen Erscheinungen, hat vorausgesagt, dass wir in eine Zeit des Biozentrismus kommen, nach dem Kosmozentrismus, Anthropozentrismus, Biozentrismus, und dass das Leben selbst eben, weil es gefährdet ist, dann plötzlich im Mittelpunkt steht, wie wir es ja in ökologischen und grünen, wie soll ich sagen, Denkformen mittlerweile sehr stark jetzt eben haben. Und diese Enzyklika Laudato Si ist sowas von genial ausgewogen und sie ist brandaktuell. Nur ich habe immer das Problem bei diesen Sachen. Ich war gerade eben jetzt in Amazonien. Ich habe dort gesehen, dort werden 13.000 Quadratkilometer, ja, an Regenwald, ja, jährlich abgeholzt, und nicht bloß abgeholzt. Inzwischen zündet man einfach an. Es schaut dort 3 gerade unter dem Äquator, wo man Regenwald erwarten würde mit Anacondas und Vögeln, schaut's aus wie in einer Steppe, wie in der Savanne. Ich bin mir dort vorkommen wie im Südsudan. Also es ist unglaublich, was da im Augenblick an Zerstörung geschieht. Oder diese Teppiche von Plastikmüll, wie ich sie da erlebt habe im Senegal oder in Dar es Salaam. Also schrecklich ist das Ganze und mir geschieht zu wenig in dem Ganzen, aber in einer Weise, so wie er schreibt in Laudato Si, dass man das eben nicht als ein Programm gegen den Menschen macht und gegen die Ökonomie, sondern wir werden das nur schaffen, wenn eine Ökonomie entsteht, die auch eben diese Umweltthematik jetzt eben berücksichtigt und zugleich auch wirklich schaut, dass der Mensch jetzt eben im Wohlstand weiterleben kann und nicht jetzt eben hier. Also da sind viele Dinge, die nicht aufgearbeitet sind, nach meinem Empfinden, was ich in der Weltkirche erlebe. Die Botschaften, die er gegeben hat, also die werden sicher bleiben. Also Laudato Si, seine Zäsur auch, weil das erste Mal auch ein Papst, ja, eine Enzyklika zu diesem Thema jetzt eben Bewahrung der Schöpfung, Ökologie gegeben hat.
Ja, ein anderes Beispiel, wie Papst Franziskus Menschen, die am Rand sind, ins Zentrum gerückt hat. Im Heiligen Jahr gibt es ja in Rom 4 heilige Pforten, Petersdom, Lateran, Paul vor den Mauern und Santa Maria Maggiore. Aber es gibt eben eine 5. heilige Pforte, Pater Karl, durch die gehst du lieber nicht. Die ist nämlich im römischen Gefängnis Rebibbia und im größten römischen Gefängnis, ich glaube eines der größten Gefängnisse, wenn nicht das größte überhaupt in Italien. Wer durch diese Pforte geht, da ist irgendwas nicht gut gelaufen. Und jetzt am Gründonnerstag war Papst Franziskus in einem römischen Gefängnis und hat da jetzt vor ein paar Tagen hat 70 Häftlinge getroffen. Die Begegnung hat 30 Minuten gedauert. Papst Franziskus, 88 Jahre, hochbetagt, schwer krank. Und der Vatikan berichtet, die Häftlinge haben gerufen, Freiheit, Begnadigung, Vater, Vater, geh nicht weg. Und die Wärter konnten die Häftlinge kaum beruhigen. Und ein Häftling hatte einen Brief geschrieben, da steht drauf, möge das Licht des Herrn mein Leben erleuchten und das meiner Familie. Danke, Papa. Papa steht für Papst. Ja. Weil sie mich mit ihrer Anwesenheit gewürdigt haben. Ich glaube, das kann man für die Menschen sagen, die sich ausgegrenzt fühlen, egal welcher Art. Papst Franziskus hat immer versucht, diese Menschen zu würdigen und zu sagen, du bist auch von Gott geliebt, du bist auch wertvoll, ja. Du gehörst auch dazu.
Genau. Und er kann das jetzt eben auch, weil das Amt des Papstes automatisch so etwas Besonderes ist, dass sich jeder gehoben und gewertschätzt fühlt, wenn er dem Papst begegnen darf. Das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken. Ich meine, kürzeste Begegnung mit dem Papst war ja im Mai 2024, da war er auch schwer krank übrigens. Ja, und da ist uns gesagt worden, also ganz kurz und nichts reden mit dem Papst. Und ich habe mir es dann im Vatikan-Fernsehen angeschaut, das waren 12 Sekunden. Ich habe ihm nur die Hand gegeben, in die Augen geschaut und so weiter und um den Segen gebeten. Und ich habe mir dann ausgerechnet, wenn jeder von den 1,4 Milliarden Katholiken dem Papst 12 Sekunden begegnen würde, dann müsste man im Jahr 1451 oder so anfangen, ja, und durchgehen dem jetzt. Also so gigantisch groß ist die Kirche, nicht, also das selbstverständlich, also den Häftlingen dort schon automatisch jetzt eben eine Erhebung bringt. Aber das sind die Symbolhandlungen, die ein Papst setzen kann. Aber was er damit sagen wollte, das hast du auch schon richtig eben herausgestrichen, ist, dass wir uns um die Entgrenzten, um die Ränder kümmern müssen, dass die Kirche nicht etwas ist, das sich in Sakristeien oder in Sitzungssälen verschanzen darf, sondern dass immer auch die persönliche Begegnung notwendig ist. Und ich weiß zum Beispiel mein Priesterleben, wie ich Pfarrer war. Ich durfte 8 Jahre in einer relativ kleinen Wienerwaldpfarre neben meiner angehenden Professur in Heiligenkreuz jetzt eben Landpfarrer sein. Das Schönste war immer, bei den Leuten zu sein, Hausbesuche zu machen, Menschen zu begegnen bei den Festen und so weiter, nicht? Und die Leute haben sich immer gefreut, dass der Pfarrer kommt zum Feuerwehrfest und dass er dort eben auch dabei ist. Und irgendwie, also da ist noch etwas da, was auch Freude jetzt eben macht, beidem, ja? Weil die persönliche Begegnung, wir sind, wenn wir Christen sind, ja, dann sind wir selbst eben in Person ein Instrument jetzt eben der Verkündigung, indem wir Zeit schenken, Empathie, Aufmerksamkeit, uns Problemen jetzt eben annehmen, die andere haben, bringen wir gleichsam jetzt die Liebe Christi zu den Menschen. Und das hat Papst Franziskus exzessiv und ich möchte fast sagen lustvoll durch seine persönlichen Besuche, seine originellen Besuche jetzt eben getan. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Er hat Menschen ins Zentrum gerückt, die am Rand sind. Ein anderes Beispiel, er hat ja immer im Angelus oder im Rahmen des Angelus dann auf all diese Kriegsherde, Terroranschläge hingewiesen. Und er hat immer gesagt, Beispiel Ukraine, Russland, es gibt nicht nur Kriegsopfer auf einer Seite. Kinder, Frauen und Männer sterben in der Ukraine, aber auch Russen sterben. Und alle sind zu beklagen.
Ja, das sind die Themen natürlich, wo ein Papst immer in einer furchtbaren Zwickmühle ist. Ich kann mich auch erinnern in dem Thema eben mit dem Überfallskrieg von Putin auf die Ukraine, dass er einmal da signalisiert hat eben, dass die NATO vielleicht doch zu sehr jetzt eben vor die Haustür von Russland gerutscht ist und so weiter. Und dann gab es Riesenaufregung. Aber er hat durch viele Symbolhandlungen hat er dann auch gesagt, wie sehr auf der Seite eben jetzt des überfallenen ukrainischen Volkes steht. Ich war selber mal dabei, da hat er einen Rosenkranz, den ein ukrainischer, den man ihm gegeben hat, der von einem gefallenen ukrainischen Soldaten war, eben jetzt geschenkt bekommen hat und dadurch einfach aufmerksam gemacht hat. Also das war ganz stark jetzt eben da. Und ich glaube, dass diese Symbolhandlungen, also er ist eben, er kann nicht selber hingehen und jetzt, deswegen, er wollte nach Russland gehen, glaube ich, oder auch sogar in die Ukraine und so weiter, aber das ist eben utopisch. Also das funktioniert einfach nicht, was ist, wenn dann der Papst dort umgebracht wird. Also was wäre das dann? Also das geht einfach aus Sicherheitsgründen, geht vieles nicht. Aber die Symbolhandlungen, die er setzen konnte und die Botschaft, schau, ich bin zum Beispiel sehr dankbar, nicht? Also wenn man sich dann anschaut, was er für Konfliktherde nennt, das sind eben nicht nur die, die bei uns dann in den Medien sind, also Ukraine und Gaza. Ja? Da haben wir auch im Kongo, wo wir im Osten des Kongo durch Ruanda eine furchtbare Situation haben, unter der dort sind tausende Menschen gestorben dort durch diese Kriegshandlungen und du hörst hier nichts. Ja? Und der Papst hat die Möglichkeit, vor einer großen Weltöffentlichkeit, Kraft seines Amtes und der Aufmerksamkeit, die er genießt, also verborgene Konflikte auch ins Bewusstsein und letztlich auch ins Gebet zu heben, weil die letzte Überzeugung, die wir Christen haben, ist immer, dass Gott der Herr der Welt ist und dass er die Geschichte jetzt eben trägt und dass Konflikte auch jetzt eben, also eigentlich muss man sagen, so wie es derzeit ausschaut, ja nur durch übernatürliche Hilfe eben bewältigt werden können.
Um hier das klarzustellen, Papst Franziskus hat eindeutig diesen Krieg verurteilt als völkerrechtswidriger Angriff von Russland auf die Ukraine, überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite hat er gesagt, der Schlüssel für den Frieden, der liegt in Moskau, ich muss erst nach Russland und dann gehe ich in die Ukraine. Ja. Und natürlich das Gebet ist entscheidend, aber auch der Dialog, 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 Dialog. Pater Karl, am Ende, Papst Franziskus, ein Papst aus dem Volk, für das Volk. Es war schon immer beeindruckend, wie er auf die Menschen zugegangen ist, wie er mit den Menschen gesprochen hat und was bei vielen Menschen sehr gut ankam, das war auch, dass er ganz praktische Tipps gab für ihr Zusammenleben. Zum Beispiel hat er ein Thema, das er immer wieder gebracht hat, Geschwätz zerstört vertrauensvolles Zusammenleben. Mhm. In der Familie, in der Gruppe, in der Gemeinschaft, in der Pfarrei, überall. Hört auf mit dem Geschwätz oder 3 Worte sind wichtig fürs Leben. Danke, Bitte und Entschuldigung. Solche Tipps, das kam richtig gut an bei vielen, vielen Menschen.
Ja, also ich habe das ein paar Mal schon in der Stunde der Seelsorge gesagt und es ist wirklich nicht despektierlich, einmal hat mir wer geschrieben, das sei despektierlich, werde ich ihn Pfarrer der Welt nennen. Nein, ich glaube, das ist, also die Kirche ist durch das Priestertum eben jetzt als Pfarrer, das ist irgendwie genau die Art und Weise, wie in der normalsten Weise hineingewirkt wird, in die Gemeinden, in die Seelen der Menschen jetzt eben nicht. Und er hat sich als Pfarrer verstanden, als Seelsorger, als geistlicher Führer, auch als Jesuit. Die Jesuiten sind ja oft geistliche Begleiter, sind ja oft eben jetzt auch Spirituale in den Priesterseminaren und in Gemeinschaften haben durch diese geistige Formung, diese jesuitischen Geister, also eine sehr starke Innerlichkeit auf Jesus bezogen, Jesuiten, Und auf jeden Fall, das war er aus Leidenschaft, also eine Art Exerzitienmeister für die Welt. Natürlich auch in dem, ein guter Exerzitienmeister, der lobt nicht immer nur seine Leute, sondern der stellt Herausforderungen. Der heilige Ignatius in seinem Exerzitienbüchlein, der möchte auch nicht, dass wir uns nur irgendwelche frommen Texte da durchlesen, sondern dass wir den Heiligen Geist dann an uns arbeiten lassen und uns entscheiden. Für das Gute, gegen das Böse, und da muss man das Böse auch erkennen. Und das hat er uns oft jetzt eben auch gesagt und uns den Spiegel vorgehalten, was wir als Christen jetzt eben falsch machen. Die Welt hat dann meistens gejubelt, weil sie das missverstanden haben. Sie haben immer geglaubt, er beschimpft seine Kirche. Aber es war genau die Seelenleitung, die er seiner Kirche geben wollte. Und diese kleinen praktischen Tipps, die du da erwähnt hast, ja, also die drei wichtigsten Worte, danke, bitte, verzeih, ja, also das ist etwas, das kannst du in jeder Predigt brauchen und das kannst du immer wieder neu hören, weil es genau in den Fokus hineinführt, in das Eigentliche. Wir brauchen eben ein Herz der Dankbarkeit, wir brauchen ein demütiges Bitten und letztlich eben, es geht kein Leben ohne Brüche, ohne Verletzungen. Wir brauchen deshalb auch immer wieder die Überwindung und den Mut, verzeih zu sagen. Großartig.
Was Papst Franziskus halt auch gesagt hat, ist, die Kirche hat den Auftrag, die Armen, die Ausgegrenzten zu evangelisieren. Auf der anderen Seite war er auch immer der Meinung, die Armen und die Ausgegrenzten, sie evangelisieren uns. Pater Karl, hier noch ein kurzes Wort dazu und dann bitte um Segen. Und Gebet für den Papst.
Entschuldigung, das habe ich jetzt missverstanden. Ich dachte, du liest jetzt noch was vor. Ja, also ich glaube, also evangelisieren uns, ja. Vielleicht kann ich da wirklich, Entschuldigung, wird jetzt wieder von mir ausgehen. Ich bin jetzt seit 2016 für die Weltmission zuständig. Ich war immer an Orten des Lebens und der Fruchtbarkeit. Heiligenkreuz blüht mein Kloster. Ich durfte Jugendseelsorger sein. Ich bin wirklich sehr dankbar, was ich hier in Österreich erlebt habe, auch jetzt um Missio herum. Wir haben ja auch hier in Österreich eine Bewegung, Young Missio und so weiter, initiiert, ja, lebendigen Rosen. Kranz. Also ich darf immer Leben erleben, aber evangelisiert worden bin ich tatsächlich auch durch meine Begegnung mit den Kirchen im globalen Süden, in Afrika, Asien und so weiter. Ich habe verfolgte Formen der Christen erlebt, zweimal in Pakistan. Ich habe Unterdrückung erlebt. Ich habe aber auch eine unglaubliche Dynamik erlebt. Gerade die Menschen in Afrika, ja, die materiell, ja, also unterm Strich leben, die medizinisch unterversorgt sind, aber die Freude über Gott, ja, die Freude am Glauben ist so fassbar dort, ja, man möchte eigentlich dort bleiben, ja, weil man dort also das ganz dick jetzt eben erleben kann, was das Evangelium für Sinn, für Kraft jetzt eben schenkt. Dort ist das Christsein nicht bloß so ein Ornament, ja, also so wie auf einer Torte gibt's dann irgendein Schlagobers, also Sahnetropfen jetzt eben drauf, ja. Sahne, genau, bei uns sagt man. Schlagobers in Österreich. Das ist so ein bisschen eine Dekoration nicht drauf auf dem Ganzen. Dort ist das Christentum das Ganze, was das ganze Leben jetzt eben durchformt, ja. Und das, glaube ich, hat er gemeint, wenn er sagt, ich glaube, er meint immer, also die Kirchen, die er erfahren hat, Favelas von Buenos Aires, die Armen, die Schwachen, dass die uns eigentlich zeigen können, was der eigentliche Profit und der Sinn des Christentums ist, nämlich eine Kraft jetzt eben, das Leben völlig zu verändern, auf ein Fundament zu stellen, das den Namen Glauben an Jesus Christus trägt.
Pater Karl, danke. Und jetzt beten wir noch für Papst Franziskus und für alle Verstorbenen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. O Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen.
Amen.
So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Nochmal vielen Dank, Pater Karl, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.